Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen Verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Heute sprechen wir über das Bitcoin All-Time High, also dass der Bitcoin sozusagen to the moon geht, den EU-Trump-Zollkrieg und mögliche Folgen, aber auch Chancen und dass die Österreicher, oh Wunder, falsch sparen und damit Jahr für Jahr Millionen liegen lassen. Zudem gibt's wieder Community-Fragen, eure Fragen, unsere Antworten. Du hast auch eine Frage, dann schick sie uns. Wir lesen alles versprochen. Viel Spaß also beim Zuhören. Ah ja, und wir freuen uns natürlich neben den Fragen, die ihr uns schickt, auch über Feedback und natürlich eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Und heute ist wieder mit dabei Markus. Servus, Markus.
Ja, servus Philipp, herzlichen Dank. Freue mich wieder dabei zu sein. Sehr spannende Themen, die wir heute auf der Agenda haben. Auch mal wieder über Bitcoin. Ich glaube, Bitcoin habe ich auch noch nie gesprochen im Podcast. Bin sehr gespannt, ja.
Mit Matthias habe ich schon mal drüber gesprochen, mit dir noch nicht, aber da bin ich auch schon ganz gespannt.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Starten wir mal los mit dem EU-Handelskrieg. Markus, da geht es zurzeit wieder voll rund. Also wir nehmen das jetzt am Montag am 14.07. auf. Also es kann ja sein, dass sich bis zur Ausstrahlung am Donnerstag wieder einiges ändert. Vielleicht der komplette, das, was wir heute reden, schon komplett alt ist. Deswegen, Markus, was hast du da jetzt so mitgenommen oder wie findest du das?
Ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen ausholt, muss man ja erst einmal feststellen, das Thema haben wir jetzt schon seit eigentlich Trump angelobt ist, hat er mit den Zöllen massiv versucht massiv in die Weltwirtschaft einzugreifen. Natürlich zum Vorteil für die USA und fängt ja eigentlich, ich würde mal sagen, quasi mit jedem Land einen Streit an, was das angeht. Man kann sich ja noch erinnern, vom Weißen Haus, wie er da mit einer Tafel gestanden ist und dann erklären wollte, welches Land wie viel Zölle zu zahlen hat. Das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert mittlerweile. Es gibt auch schon Länder, mit denen es eine Einigung gibt. Es gibt aber auch Länder, die stur sind. Und dann gibt es auch die EU als Gesamten, was uns auch als Österreich betrifft. Und hier herrscht halt auch etwas Uneinigkeit. Und wenn man sich das heute, Stand heute, was der Philipp gesagt hat, bei der Aufnahme ansieht, ist es ja so, dass ein Frankreich zum Beispiel, ein Emmanuel Macron mehr möchte, dass hier den USA mehr die Grenzen aufgezeigt werden. Während wiederum Deutschland zum Beispiel sagt, wo ja auch Österreich stark verknüpft ist, nein, lieber nicht, weil warum? Weil große Industrienation leidet jetzt eh auch schon und hat natürlich auch Angst, dass sich das noch weiter verschärft. Gilt dann übrigens auch für Österreich und für uns. Und es ist halt schon sehr interessant zu sehen, was dann jetzt hier das Ergebnis sein wird. Ich meine, die Idee ist ja, dass ab 1.8. Die Zölle in Kraft treten von der USA-Seite. Jetzt möchte natürlich die EU auf den Verhandlungstisch zurück und schauen, ob man hier zu einer Lösung finden kann und soll und wie die dann auch ausschauen soll, weil die Lösung wird jetzt nicht sein, dass es gar keine Zölle wahrscheinlich geben wird, sondern es geht eigentlich nur um die Frage der Höhe der Zölle wahrscheinlich. Bin auch gespannt, wie die EU dann reagiert, welche Maßnahmen sie ergreifen werden, weil da hört man ja auch eben relativ wenig. Wird es dann diese geplanten Gegenzölle eben geben oder eben nicht? Aber wahrscheinlich hängt das dann davon ab, wie weit man sich mit den USA darüber einigen kann.
Und
so, wird sehr spannend zu sein.
Man darf nicht vergessen, die Zölle hat es ja per se immer gegeben. Ne? Nur der Trump macht jetzt einen Wickel draus und versucht da alles, das Maximum rauszuholen. Also ich kann mich noch gut erinnern, damals, wo im April, ne, das erste Mal das rausgekommen ist, so wie du gesagt hast, das mit den Tafeln, was ja so ein absoluter Wahnsinn war, wie da hingestellt hat, sich mit diesen Tafeln, mit diesen Zahlen drauf, die wild durcheinander gewürfelt worden, gefühlt.
Ich dachte, da wurde wirklich gewürfelt.
Ja, hat so ausgeschaut. Und da ist ja erstens einmal der Kapitalmarkt massiv abgestürzt auf den Tag, da war ja Mörderdruck drin, das ist ja jetzt nicht mehr, also das, wenn ich heute jetzt gerade geschaut, nebenbei, nicht einmal 1%, teilweise weltweit jetzt gesehen, also beim letzten Mal waren wir bei 10% oder was, das Werbung. Wenn du jetzt diesen Podcast schon länger hörst, dann ist dir Sunrise Capital wahrscheinlich schon einmal begegnet. Sei es durch die Gespräche mit Gründer Thomas Nies oder einfach so nebenbei. Und falls nicht, dann wird's echt Zeit. Wir selbst nutzen die App seit Jahren für unsere Sparpläne. Einfach, günstig und vor allem ohne irgendwelche versteckten Kosten. Und deshalb freut es uns umso mehr, dir Sunrise jetzt auch ganz offiziell als Partner hier im Podcast vorzustellen. In der App investierst du automatisch in über 300 Unternehmen, national und international. Und das Ganze ohne Depotgebühren, ohne Transaktionskosten und natürlich steuereinfach für Anleger in Österreich und Deutschland. Loslegen kannst du übrigens auch schon ab 10 Euro im Monat, also perfekt, wenn du einfach mal starten und reinschnuppern willst. Übrigens, in unserer Community ist Sunrise die beliebteste App, wenn es um die langfristige Geldanlage für deinen Nachwuchs geht, denn es lassen sich jederzeit weitere Depots eröffnen, auf denen man für die Zukunft seiner Kinder ansparen kann. Und das ohne Zusatzkosten und ohne Aufwand mit wenigen Klicks. Wenn du das jetzt ausprobieren willst, mit dem Code PODCAST bekommst du 10 Euro Startguthaben direkt bei der Depoteröffnung in der App. Also, mitverdienen im Alltag, das klingt gut, oder? Und klar, das hier ist Werbung, aber keine Anlageempfehlung. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. War schon eine andere Hausnummer, weil es halt irgendwie so ein Spiel ist, immer wieder kommt, es ist nicht mehr so glaubhaft und irgendwo wird schon eine Einigung geben. Und auf was ich eigentlich raus wollte, war es jetzt gar nicht mehr schon. Ganz kurz habe ich mir da gleich mal einen geredet in irgendwas anderes. Wurscht, aber das mit Trump, die Geschichte, auf was ich raus wollte, bis dato hat man nicht viel noch gesehen, dass es der USA um einiges besser geht, ne? Weil, wenn man sich anschaut, der Euro ist um einiges stärker wie letztes Jahr. Das heißt, der USA hat bis dato eigentlich absolut nur verloren. Und es ist echt spannend, dass diese Zollthematik eben auch die USA so hart trifft, weil wenn man sich den Kapitalmarkt anschaut, also die europäischen Indizes oder auch der ATX, All-Time High, und die performen richtig gut und der MSCI World performt so mittelmäßig mit. Das Problem ist halt nur, in Euro bist du eigentlich bei Null, ne? Weil es halt, ja, der Euro viel stärker ist wie der US-Dollar. Also wirklich spannende Zeiten, und bis dato hat eigentlich die USA nicht viel gewonnen. Also, oder hättest du dir irgendwas gemerkt?
Ja. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Ja, genau.
Auch mit einem Großen angelegt, das war China, wenn du dich erinnern kannst, ist ja noch nicht so lange her. Der hat dann aber ein bisschen dagegen gehalten. Das ist auch einer, der es kann natürlich. Und ja, da hat sich das mal kurz raufgeschaukelt auf über 100%. Aber
150 sogar, glaube ich.
Untergegangen. Ich glaube, da wurde ihm dann auch schon mitgeteilt, wir sollten das jetzt dann nicht hier noch weiter eskalieren lassen, sonst wird es richtig teuer. Wir haben dann ja auch relativ schnell zurückgerudert und es wurde hier eine Lösung gefunden. Aber die EU ist jetzt nicht unbedingt in der Position, wie ein China ist. Nur nichtsdestotrotz hat sie halt auch einen gewissen Faktor auf der Welt, den man nicht unterschätzen darf. Aber klar, wird sehr spannend zu sehen sein, was man hier jetzt auch als EU-Ebene macht. Ich sehe es nicht immer nur aus der Trump-Perspektive. Ich sehe es ja auch vor allem als für uns als Europäer oder als Österreicher, was wir dann eigentlich hier machen, ne? Und auf das bin ich halt schon sehr gespannt, was dann da auf dieser Seite dann wieder rauskommt und wie teuer das dann wieder auch für uns alles wird.
Also ich glaube ja, am Long Term, gell, haben wir jetzt die beste Chance seit Jahren, weil wir können es jetzt eigentlich komplett neu ausrichten oder besser ausrichten, nicht mehr so extrem abhängig von den USA sein. Also ich glaube, wenn die EU jetzt die richtigen Hebel in Bewegung setzt, was ich ja eher nicht so glaube, aber Die Möglichkeit wäre, dass wir jetzt eigentlich echt eine gute Chance haben, weil wenn wir uns ein bisschen von USA abgrenzen, jetzt vom wirtschaftlichen Sinn, und unsere Unternehmen stärker in Fokus rücken, also in der ganzen EU, aber auch andere Handelspartner, wie zum Beispiel Kanada, ist ja nach wie vor interessant, und das ist ja doch Gott sei Dank sehr abgeschottet von, also, oder nicht USA zugehörig und eher dagegen, ne, zu den Maßnahmen. Oder nach Südamerika schauen oder vielleicht auch in Richtung China schauen. Wir sind halt jetzt in der Möglichkeit, dass wir uns viel stärker, breiter aufstellen können, was ja beim Thema Investieren einmal ganz wichtig ist. Also ich glaube, dass wir jetzt gute Chancen haben, dass wir so viel von den USA wegkommen und weniger in diesen extremen Druck sind. Aber da müssten wir halt natürlich mehr auf Europa setzen, mehr auf unser Wachstum setzen, und wir hätten ja die Macht. Also brauchen wir nicht reden. Also wir haben genug Menschen, die da arbeiten, wir haben genug Menschen, die da leben. Wir könnten jetzt der USA langfristig gesehen auch schön ein bisschen wehtun und uns in eine bessere Position bringen. Natürlich ist das nichts von heute auf morgen, aber das wäre natürlich sicher ganz, ganz interessant, was jetzt halt so passieren könnte. Aber natürlich ist da auch immer bei der EU ist halt Einige Mitgliedstaaten würden mitziehen, andere wahrscheinlich nicht. So, das ist halt auch immer das, die Thematik. So geschlossen, unter Anführungszeichen, wie die USA, tritt halt die EU nicht auf. Wir sind halt kein gesamtes Land, das darf man auch nicht vergessen. Aber die USA, auch wenn es Gegenstimmen gibt, wie in Kalifornien zum Beispiel, die was ja sagen, na, ihr kennt's mir da mit den ganzen Sachen, ich mag's eigen, ich will weiterhin Handel treiben mit der EU und so weiter. Ja, aber bei uns ist es halt nicht so geeint, leider, weil es halt gar nicht so möglich ist. Aber grundsätzlich...
Weil halt immer die Eigeninteressen bestehen des jeweiligen Landes teilweise und auch aus der Erfahrung, aus der Kultur, aus der Vergangenheit heraus dann meistens andere engere Beziehungen zu den USA sind oder eben nicht eng, oder nicht so enge. Das ist immer, ja, das ist immer sehr schwer zu sagen, aber was du auch richtig gesagt hast, diese ein bisschen Abkoppelung, es wird immer eine partnerschaftliche Freundschaft geben zu den USA, davon bin ich überzeugt. Es wird auch eine Zusammenarbeit nach Trump geben, die wahrscheinlich dann wieder um einiges enger sein wird, als es jetzt ist. Es kommt dann darauf an, wer halt dann wieder Präsident von den USA sein wird. Aber spannend ist das dann schon zu sehen. Und auch Indien ist auch so ein Player zum Beispiel, der mir dann eingefallen ist, wo du alle aufgezählt hast. Das ist auch so ein Player, der auf der Welt nicht so wahrgenommen wird, hat aber die größte mittlerweile Weltbevölkerung, also das größte Volk der Welt, und die kommen halt auch immer mehr, rüsten mehr auf, nehmen sich auf der einen Seite das billige Öl und Gas aus Russland, sagen aber schon, hey, das mit Russland, Ukraine ist schon eine schwierige Geschichte, mischen sich aber nicht so ein, sind auch mit China nicht auf Kriegsfuß, da in Asienbereich, sondern, und haben aber auch ein sehr gutes Verhältnis zum Westen, ob das jetzt mit der EU oder USA ist, und das ist halt sehr spannend zu sehen, der nimmt sich halt das Gute aus allen Welten heraus, verhaltet sich relativ still im Verhältnis, kommt aber als Weltmacht auch immer mehr aufs Parkett und möchte hier mitspielen. Es gab jetzt mal vor ein, zwei Monaten, gab es dann doch schon mal so eine kleine militärische Auseinandersetzung da mit, ich glaube, Pakistan war das. Da hat man auch kurz geglaubt, jetzt was macht jetzt Indien? Ne? Aber das ist dann Gott sei Dank auch wieder ein bisschen eingeschlafen. Brauchen wir jetzt nicht noch einmal so einen Krieg von einer größeren Weltmacht. Aber die pirschen sich an. Ich glaube, Indien ist auch so ein Player, den sollte man als EU oder als Österreich durchaus schon einmal auch forcieren oder ins Auge fassen und nicht unterschätzen, weil da gibt es auch viel zu holen und dementsprechend bin ich da optimistisch.
Und die IT-Branche, was die dort haben, die wird immer stärker. Also die sind technisch, sind die nicht schlecht aufgestellt, die Inder. Also da wird, ich glaube, langfristig mit dieser Masse an Menschen, also die werden schon, ich glaube, dass dieses Wachstum, was die letzten Jahren oder Jahrzehnten gehabt haben, wird sich die nächsten Jahre, glaube ich, noch um einiges beschleunigen. Auch das Thema KI wird wahrscheinlich mit reinspielen, weil die sind sehr technikaffin, viele dort. Und wenn die dann das Thema KI mit einbinden und ich glaube, dass die da, weil sie im technischen Bereich sind, das sehr stark verwenden werden, glaube ich, dass die in den nächsten Jahren doch ein ganz gutes Wachstum aufweisen können und auch dann irgendwo mehr mitreden können in Zukunft, ne?
Die wären definitiv, ich sehe das immer, die Inder sind ein bisschen die Chinesen von vor 20 Jahren vielleicht oder so, die werden dann schon kommen und werden dann auch mal ihre Forderungen stellen werden, also irgendwann mal stellen werden, und das wird dann schon auch noch einmal interessant, aber das ist dann eher ein Zukunftsthema, glaube ich, aber jetzt da das mit den Zöllen, das wird noch eine sehr, sehr interessante, wir werden das beobachten, wir werden es auch in den weiteren Podcasts sicher auch nochmal erwähnen, weil da wird es ja dann, wie du auch am Anfang gesagt hast, gibt es ja auch täglich oder wöchentlich neue News, werden dann schauen, vielleicht im August nochmal darüber sprechen, zu welcher Einigung man dann am Ende wirklich gekommen ist.
Und das ist genau das, was du sagst, es wird sicher irgendeine Einigung zu finden sein, bin mir mal ziemlich sicher, es wird irgendein Kompromiss gefunden werden, auf der einen Seite wird aber zurückgegangen werden, wahrscheinlich auf der anderen Seite wird aber nachgerudert, also es wird sicher irgendeine Einigung geben, also wir werden es auf jeden Fall beobachten.
Mal schauen, welche Zugeständnisse es gibt, um das geht's dann, glaube ich. Ne? Auch die Trump-Seite, ich sag mal, die USA muss dann auch irgendwann ein bisschen runter. Du stellst halt hohe Forderungen, wie es in einer Verhandlung halt immer ist, und kommst dann immer ein bisschen entgegen, und es wird eine Lösung geben, weil man schießt sich jetzt nicht Hand in Hand ins Knie. Macht man auch nicht.
Ja, nicht, ne? Was hat's noch gegeben die Wochen? Markus, McDonald's hat den McPlant eingestellt. Ist das für dich jetzt ein Weltuntergang?
Naja, ehrlicherweise nicht, aber ich bin so ehrlich. Aber ich sage jetzt mal, als großer Konzern wie McDonald's solltest du schon auch in der heutigen Zeit ein gutes Angebot haben für Vegetarier. Aber ich glaube, ich habe das gelesen und ich bilde mir ein, dass einfach die Nachfrage nicht da war. Das sind wir wieder beim Thema, wenn die Nachfrage nicht da ist, der Kunde entscheidet am Ende immer. Mir fällt auch ein Beispiel ein, Mercedes hat mal ein AMG rausgebracht mit einem Vierzylinder. Da haben sie gedacht, naja, das machen wir jetzt, weil das ist ja vielleicht eine gute Idee für die Umwelt und so, grundsätzlich. Naja, aber das ist halt ein Klientel, wer kauft sich ein AMG? Die sagen dann, ich möchte aber einen dicken Motor drin haben. Jetzt stellen sie ihn wieder ein, das ist so ähnlich gedacht dann. Vielleicht nicht eins zu eins zu vergleichen, aber ich möchte spezifisch auf diese Nachfragethematik eingehen und ich glaube, das ist der große Punkt. Am Ende kann das Produkt noch so gut sein aus der Erstellersicht, aber wenn es dann der Kunde nicht annimmt, dann musst du dir was anderes überlegen. Das heißt wahrscheinlich auch nicht, dass McDonald's nicht was Ähnliches wieder irgendwann bringen wird. Im Gegenteil, die werden sich halt einfach zusammensetzen und überlegen, wie können wir das Produkt einfach ja in einem Stil anbieten, wo es auch dieses Klientel von Kundschaft auch annimmt.
Und vor kurzem, also noch gar nicht so lange her, es hat ja einen komplett veganen Burger King gegeben. Ich glaube, der war beim Wiener Westbahnhof, wenn ich mich nicht täuscht. Den haben sie auch komplett wieder aufgelassen, weil es einfach anscheinend die Nachfrage da ist. Und spannend ist halt, bei McDonald's, dieser McPlant, der war, hat ja damals eigentlich gestartet in diesem Hype, wo gerade dieser Wasserstoff-Hype war, dann war dieser vegane Hype. Und da war ja das Unternehmen, also der Burger von McDonald's war ja von Beyond Meat, ne? Und die haben dieses vegane Patty gemacht und geschmacklich, ich habe nämlich das ein oder andere Mal angegessen, habe ich es eigentlich ganz interessant gefunden. Es hat sehr fleischig geschmeckt, finde ich, also fleischiger als echtes Fleisch. Dann weiß man schon, okay, da müssen irgendwelche Sachen drin sein, die das irgendwie ganz arg imitieren. Es war aber nicht schlecht, es war anders, aber nicht schlecht. Und jetzt habe ich mir halt einmal die Aktie angeschaut von Beyond Meat, gell? Die war ja 2019, war sie am absoluten High, 216 Euro. Heute notiert sie bei 3 Euro. 95% Verlust. Das heißt, alle die damals diesen Hype gekauft haben und nicht rausgegangen sind beim High, die haben jetzt einfach die komplette Kohle verloren. Also das ist ein Wahnsinn. Deswegen, da sieht man halt wieder, dass man Hypes eigentlich nicht kaufen sollte. Wurscht, wie gut die jetzt verkauft werden. Und das ist, wie gesagt, das beste Beispiel. Habe ich schon oft genug mit Matthias in dem Podcast da geredet. Das Thema Wasserstoff, das Thema Solarenergie, das Thema vegan etc. Diese Hypes, jetzt KI, direkt in KI investieren oder in irgendwelche KI-ETFs, wird in den meisten Fällen wahrscheinlich eher in die Hosen gehen. Vielleicht ein paar Jahre gut funktionieren, wenn überhaupt, und dann wieder abstürzen, weil es werden sich ja dann nur ein, zwei rauskristallisieren, die richtig Gas geben und der Rest ist meistens irgendwelche Penny-Stocks oder irgendwelche Aktien, die drin sind, die man so nie kaufen würde, so wie Beyond Meat. Also das war ein Hype, der einen Haufen gekostet hat, wenn man die gekauft hat. Also weiß nicht, wie du siehst, aber hast du Beyond Meat damals gekauft?
Nein, nie im Leben. Also ich sag's dir, wie es ist. Man meistens oftmals auch sehr, also man erkennt's eigentlich schon relativ schnell auch im Hype. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, die du gerade beschrieben hast. Das war wirklich, da gab's echt mehrere Sachen. Also da waren so die Top 3 Aktien, da hast du gehabt, Beyond Meat, und dann hattest du aber auch sowas wie Nel Asa noch oder so. Das war das, dieser Wasserstoffhersteller. Ich weiß jetzt nicht, wo die notieren, keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Verlauf. Und ich finde das immer wieder spannend, dass die Leute eben auf das einsteigen. Also probieren, ja, zum Beispiel auch, dass man sagt, man kauft das Patty und so, da bin ich immer ein Fan davon, dann sage ich, ja, passt, das probiere ich aus, aber beim Kapitalmarkt schaut das dann schon anders aus, da müsste sich das viel, viel weiter entwickeln, nachhaltiger entwickeln, damit man sagt, okay, das könnte man mal ein Investment als Einzelaktie anstreben, aber davor ist das meiner Meinung nach alles so, ja, einfach getrieben durch viele Faktoren. Und ich glaube, abschließend zu dieser Patty-Geschichte könnte man jetzt noch sagen, ich glaube, Mackie, allein der Name Veggie-Burger, warum muss er denn Veggie-Burger heißen? Ich weiß jetzt nicht, ist nur meine Idee, also vielleicht hört ja jemand zu von McDonald's Österreich oder keine Ahnung, aber vom Veggie-Burger, nenn es doch einfach richtig, gib den coolen Namen, ist kein Fleisch drinnen, machst ihn gut, dann isst ihn wahrscheinlich auch ein Fleischesser, dann wird es ihm komplett wurscht sein, dann kauft er den Burger und wenn er ihm schmeckt, dann tauscht er ihn vielleicht so gegen seinen Big Mac, den er seit Kindheitstagen isst oder seine Chicken Nuggets oder sonst was, weil er sich denkt, boah, der schmeckt lecker, weil ich glaube, den Leuten, sie mögen Fleisch, aber es gibt viele und das inkludiert mich auch, ich esse Fleisch, aber nur in einem gewissen Rahmen, nur wenn es gut zubereitet ist grundsätzlich und ich auch Bock drauf habe, ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen zum Beispiel und wenn mir jetzt McDonald's zum Beispiel einen guten Burger macht, so nebenbei, wo ich sage, boah, der schmeckt mir richtig gut und das ist jetzt aber kein Fleisch drin, dann esse ich den auch. Natürlich kann er auch Veggie-Burger heißen von mir aus, aber ich sage mal so, viele Leute triggert das vielleicht wieder ein bisschen zu viel und nenne ihn doch einfach, weiß nicht, XY, das habe ich mir jetzt nicht überlegt, aber grundsätzlich wird es halt eine, wäre es halt vielleicht strategisch besser, ihn einfach so zu implementieren und gar nicht so diesen Hype oder diese Geschichte draus zu erzählen. So, es sollte heutzutage dann vielleicht normal sein, dass es einen Burger gibt, auch in einem Burgerladen, der eben nicht fleischlastig ist. Das wäre so mein Lösungsansatz vielleicht, oder? Wie siehst du das?
Und jetzt für alle, die bei McDonald's arbeiten im Marketing, der Marco sucht anscheinend einen Job. Der hat gute Ideen.
Den fand ich jetzt nicht schlecht. Nein,
ist ja nicht so deppert, das ist ja gut. Aber jetzt nochmal zurück aufs Thema vegetarisch, vegan. Ich muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen, ich esse auch Fleisch. Aber und das ist glaube ich für viele so, ich würde auch umsteigen oder teilweise oder größtenteils umsteigen, wenn es einfach die Alternativen gäbe, die erstens gut schmecken, die müssen nicht noch Fleisch schmecken, weil ich sage, die müssen einfach nur gut schmecken, nicht einfach grauslich. Also ich zum Beispiel, du kennst mich, ich trinke relativ viel Kaffee, also es gibt andere, die trinken noch mehr, aber ich trinke relativ viel Kaffee und meistens Cappuccino, das heißt, dort ist Milch drin. So, Milch ist ja eigentlich nicht unbedingt das Beste für einen Menschen. Schmeckt aber gut, ne? Das ist halt das. Und es gibt aber viele Milchalternativen, sei es jetzt Reismilch, sei es Weizenmilch, Hafermilch, Sojamilch, alles drumherum. Haselnuss, alles. Und ich habe echt schon vieles probiert, gell? Wirklich vieles. Aber es kommt nichts geschmacklich an die Milch heran. Und das Problem ist bei den meisten Sachen, wenn es dann in den Kaffee reinschüttet, und ich will nicht schwarz trinken, weil viele werden jetzt wahrscheinlich denken, dann trinkt den Kaffee schwarz, du Idiot, ne? Nein, ich wüsste nicht, weil es mir einfach schmeckt. Und ja, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was irgendwie gut schmeckt, weil das meiste, was ich reinschütte in Kaffee, wird dann irgendwie so bitter. Also hantig, sagen wir in Kärnten, aber so bitter. Und das verhaut mir den ganzen Kaffeegeschmack, dann habe ich gar keine Lust mehr drauf. Und das, also ich suche, falls es jemanden gibt, der jetzt zuhört und sagt, ich habe die Alternative, dann schreibt uns das in die Kommentare, weil das wäre echt spannend. Ich würde es gerne probieren. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Also ich wäre echt überrascht, wenn es irgendwas schaffen würde. Ja, jetzt sind wir ziemlich abgeschweift, aber grundsätzlich, also die Quintessenz, wir würden grundsätzlich Thema Fleisch reduzieren oder vielleicht sogar weggehen, wenn es halt Alternativen gäbe, die erstens schmecken, die zweitens nicht extrem viele irgendwelche Stoffe drin haben, die, was sind, vielleicht dann krebserregend oder was sind, und die vielleicht auch produziert werden können, ohne dass, so wie die Avocado zum Beispiel, was sind 1000 Liter Wasser pro Avocado-Baum oder sowas verbraucht werden, in Ländern, wo das Wasser eh knapp ist. Also bei aller Liebe, die was Avocados essen oder viele Avocados essen, also das ist halt auch nicht nachhaltig. Ne? Aber ja, ist ein anderes Thema.
Abschließend noch, was ich McDonald's mitgeben würde, ist schon, es ist so ein Riesenkonzern, die sollten das eigentlich schon auf die Reihe bekommen, einen gewissen Burger oder ein gewisses Sortiment hinzubekommen für Fleischlosesser.
Voll. Und sie werden es, so wie du sagst, sie werden es auch. Den obligatorischen Salat gibt es ja immer noch, ne? So ist er nicht. Das war immer dieses, gehst zum Mecken, Salat essen und alles ist gut, ne?
Der Gartensalat.
Geil. Ja, gehen wir weg von McDonald's hin zum nächsten Thema. Das ist jetzt wieder wirklich ein Mörderthema, nämlich ein To-the-Moon-Thema. Bitcoin All-Time-High. Haben wir schon mehrmals erlebt, aber diesmal ist es wirklich ein All-Time-High. Weit über die 100.000, kannst du sagen, also $120.000 Marke hat es geknackt. Ich glaube, das höchste war 121,48 oder sowas, war jetzt heute am 14.07. Oder eben umgerechnet auf Euro 105.000 Euro. Und wir haben vorher schon mal geredet, kurz mal, ist ein stilles All-Time-High, oder hast du jetzt schon viel drüber gelesen?
Nein, ich finde das sehr spannend, ehrlicherweise. Also es ist ein bisschen Déjà-vu, es kommen die All-Time-Highs sukzessive. Ich meine, es war Anfang des Jahres, war es schon noch viel, viel mehr Präsenz da, finde ich. Hast du einfach gemerkt, dass der Markt zieht, wobei ja Bitcoin kam dann von einem sehr niedrigen Niveau, da war halt, es ging halt dann sehr, sehr schnell rauf und das All-Time-High damals, das alte vom alten Bullenrun quasi nach dem Kryptowinter, das wurde ja noch geknackt, bevor der neue Präsident Trump kam und da war ja schon der Hype groß, und das geht noch viel weiter und hin oder her. Dann hat sich das Ganze ja etwas konsolidiert eine Zeit lang und wirklich so ein eigenartiges Gefühl, würde ich mal sagen, wo ich merke, ja, aber jetzt hast du ein All-Time-High und es ist gar nicht so der Run, dieser extreme Run der Leute, der Kryptomarkt ist da, aber er ist auch irgendwie ein kleiner schlafender Hund zurzeit. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr interessant. Und wenn du dir dann eigentlich die Zahlen anschaust, dann merkst du eigentlich, dass du vom Volumen etc. gar nicht auf dem Level bist, wo schon gewisse Bullenruns dann waren noch. Also wenn man jetzt Marktbeobachter wäre, könnte man vielleicht daraus schließen, dass man sagt, okay, ist nett, aber wäre noch eigentlich Potenzial da. Und das finde ich eigentlich super spannend an der jetzigen Tatsache, dass er sich dann wieder so angepirscht hat an neue Höhen und jetzt da die neuen Höhen erreicht hat. Natürlich jedes All-Time-High, vor allem wenn es so so gesprengt wird, ist dann schon auch wieder in den Medien aufgepoppt. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, wow, also jetzt kriege ich wieder 10 SMS oder WhatsApps oder Anrufe am Tag und sagen, was machen wir jetzt damit, sollen wir jetzt endlich mal kaufen? Nee, das ist funktioniert. Es geht alles sehr in einem sehr entspannten Zeitraum über. Und das finde ich jetzt auch grundsätzlich nicht so verkehrt. Du hast zwar immer eine hohe Volatilität im Kryptomarkt, also auch bei Bitcoin natürlich, aber du merkst einfach, dass sich diese Asset-Klasse settelt. Damit meine ich, dass sie sich immer mehr, dass es immer mehr eine feste Säule wird für viele und ein immer größeres und wichtigeres Element wird für viele. Also dieser institutionelle Faktor ist meiner Meinung nach so wichtig und immens, der mittlerweile jetzt schon integriert ist.
Und das ist ja der Unterschied zu den
Bitcoin ETF. Ja, ja. Was sagst du dazu? Wir haben diesen, es gibt den ominösen großen BlackRock Bitcoin ETF. Der hat alle Dimensionen gesprengt. Die Leute lieben ihn. Das ist so spannend.
Und das ist ja genau dieser extreme Unterschied zu den vorherigen Hochs eigentlich, ne? Weil jetzt ist es so etabliert, dass riesige ETFs schon gibt. Also der größte ETF ist, glaube ich, über 50 Milliarden groß, der von BlackRock. Aber es gibt ja mehrere schon. Und das ist halt dieser Knackpunkt, warum ich persönlich glaube, auch wenn ich nicht all in Bitcoin gehen würde oder was anderes, das ist der Knackpunkt, wo ich glaube, dass das Bitcoin zukünftig noch einiges an Potenzial hat, weil eben jeden Tag, und ich mir das jetzt vorhin angeschaut, jeden Tag hunderte Millionen Euro in diese ETFs reinfließen. Das heißt, es werden jeden Tag tausende Bitcoin gekauft von diesen ETFs. Auf der einen Seite, geil für den Kurs. Auf der anderen Seite denke ich mir dann vielleicht auch wieder, was ist, wenn jetzt BlackRock und Anführungszeichen alle Bitcoin aufkauft, ne? Dann ist ja der Sinn auch wieder weg ein bisschen. Ich meine, das wird nicht passieren. Aber glaube ich nicht. Schon die größten. Sie sind mit Abstand die größten. Ich glaube, die haben 700.000 Bitcoin oder sowas, glaube ich.
Ja, sie haben jetzt mittlerweile ein Volumen von 83 Milliarden schon.
Ah, 83 sogar.
Haben über 700.000 Bitcoins tatsächlich, ja.
Überleg einmal, es gibt 21 Millionen insgesamt. Davon sind, glaube ich, so 3 oder 4 Millionen generell verschwunden schon überhaupt. Aktuell sind knapp 20 Millionen, was ich gelesen habe, verfügbar grundsätzlich. Das heißt, du kannst sagen, das ist schon krass.
Dann kommt aber Michael Saylor dazu, der zweitgroße Wal da quasi in der Szene, die sich mit Bitcoin auseinandersetzen. Die werden den Namen vielleicht schon mal gehört haben. Das ist ja ein richtig krasser Typ, sage ich jetzt mal dazu, der ja eigentlich Ewigkeiten kauft und sich zu einer der größten Wale entwickelt hat mit, ja jetzt, glaube, was hat der, 500.000, 600.000? Also ja, ein bisschen unter dem BlackRock-Ding, ist aber da natürlich schon ewig dabei. Und das ist einfach irre. Und ich habe das jetzt zufällig dann noch entdeckt, es hat sich ja sogar ein großer Wal bewegt, also nur zum Verständnis, Wale werden bezeichnet im Krypto-Universum, die halt wirklich sehr, sehr viele Bitcoins haben und hodeln, also klassisch halten. Und da hat sich jetzt mal einer gemeldet, der hat das erste Mal was verschoben seit 2011. Und der hat verschobene Position von über 2 Milliarden, 2,2 Milliarden hat der verschoben. Und die Position hat sich aber von 2011 nicht bewegt. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, du denkst ja, okay, das war schon weg oder das hat irgendwer verloren oder keine Ahnung. Nee, der hat das einfach ausgesessen. Der hat sich bis heute nicht bewegt, das muss man sich mal vorstellen, ne? Und 2011, da stand noch dabei, der hat pro Bitcoin 78 Cent pro Bitcoin bezahlt dafür.
Alter Schwede.
Und das musst du dir vorstellen, der hat damals um die 15.000 Dollar ausgegeben für die Position und jetzt ist sie 2,2 Milliarden wert. Wobei ich muss auch dazu sagen, 15.000 Dollar in einer Zeit, 2011, wo das de facto nichts wert war, wo das einfach dieses Crypto-Space komplett neu war. Also das gehe ich mal stark davon aus, ohne es zu wissen, dass das eine Person ist, die schon da sehr, sehr integriert war am Anfang. Also es war jetzt wahrscheinlich nicht dieser berühmte
One-Hit-Wonder oder sowas, also Satoshi Nakamoto.
Der wird jetzt nicht gewesen sein, fällt sich mal, aber nicht viel dahinter, weil 2011, also bitte, und bis heute gehalten.
Das wäre schon ein hoher Orga-Zock, wenn du das wirklich so als Ding gemacht hättest.
Ja, also. Und er hat es ja nicht verkauft, er hat es ja nur verschoben angeblich. Also, wenn man das vorausliest, die Nachrichten. Das ist, also der haltet es ja weiter. Und du musst dir mal überlegen, 2,2 Milliarden. Also der muss ja davor schon, also das muss ihm eigentlich egal sein, wenn er nie was verkauft, ja.
Das ist schon krass.
Und das sind halt die großen Beeinflusser dieser Wahl. Das muss man halt auch dazu sagen. Also die haben dann schon, man kann es ja ganz transparent einsehen, wer was wo wann verkauft oder verschiebt oder so. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wenn die dann in Bewegung kommen, dann wird das schon nochmal interessant. Und die Großen wie Michael Saylor oder eben auch vor allem BlackRock, ja, die werden jetzt nicht verkaufen. Also davon gehe ich jetzt nicht einmal aus. Im Gegenteil, die werden noch weiter zukaufen. Nur, ja, also zusammengefasst ist das schon, hat das schon extrem Potenzial aus heutiger Sicht, weil es einfach so ruhig ist. Man hat nicht das Gefühl, dass es sich überhitzt. Das ist ja das Spannende, oder?
Nein, finde ich auch nicht. Und so wie du sagst, das war ja alles so schleichend. Ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen, dass, weil es war ja relativ lang auf die 90.000 Euro ungefähr oder knapp drunter. Und jetzt auf einmal ist er über 100 und das ist auch relativ schnell unter Umständen wieder gegangen. In kurzer Zeit von den 90 weg, weil da war es ein paar Monate oder vielleicht sogar über fast ein Jahr oder so. Nein, nicht ganz, aber und das ist einfach in den Medien gar nicht wirklich aufgepoppt, ne, lustigerweise. Und der Grund ist ja, also ich glaube ja trotzdem, dass dieses stetige Reinfließen immer wieder ist, aber natürlich auch das Trump-Geschichte, ne, weil seit dem Wahlsieg von Trump ist der Bitcoin eigentlich um knapp 75% gestiegen, weil er halt auch eher kryptofreundlich ist oder halt nach außen hin das so gibt, ne. Er hat ja gesagt, er möchte als Staat die Reserve vielleicht das einkaufen und so weiter. Dann hat er eigene Coins aufgelegt, die natürlich reine Spekulation und Cash-Chaos waren für ihn, ne? Ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ist halt einfach spannend, weil Bitcoin ist mittlerweile größer wie Silber, ne? Das ist schon krass. Wie Gold noch lang nicht, aber wenn man gewissen Vorhersagen Glauben schenken kann, und wenn man wirklich nur so diese Wachstumskurve anschaut, also von mir aus die letzten 5 Jahre zum Beispiel, wenn man wirklich so weiter das Wachstum spinnen würde, dann wäre das von gewissen Voraussagen schon gar nicht so unrealistisch, so auf 200.000, 250.000, 300.000 pro Stück ist da nicht so unrealistisch. Natürlich, wenn es dann über 1 Million geht, dann sagst du wieder so, wo du denkst, in den nächsten 10 Jahren, krass, aber wer weiß, wir werden sehen, keiner hat eine Glaskugel, ne? es wird wirklich spannend. Und ja, für mich ist das Thema Bitcoin, es gehört heute dazu. In jedes, meines Erachtens, in jedes Depot, oder in mein Depot ist es mittlerweile jetzt schon wieder 8 oder 9%, weil es halt einfach der Anstieg ist, aber grundsätzlich gehört Bitcoin meines Erachtens dazu als dritte Asset-Klasse. Oder dritte Asset-Klasse, stimmt nicht ganz. Ja, wo du, dritte Asset-Klasse, weil es die eine Asset-Klasse oder Wertpapiere, dann Cash und Bitcoin. Das sind meine drei, sagen wir mal, Klassiker, was halt im Depot sind, weil es halt einfach mit dazugehört. Das ist halt meine Ansicht und dann schwimmst du da immer ein bisschen mit und bist nicht komplett außen vor, weil es gibt nicht viele Unternehmen, bei denen du da mit profitieren kannst, wenn der Bitcoin steigt. Das sind eine Handvoll, wenn du sagst, du willst MicroStrategy haben zum Beispiel, was ich aber nicht unbedingt empfehlen würde, weil es einfach, ja, die Firma nur von Bitcoin lebt, aktuell von Michael Saylor die Geschichte. Aber zum Beispiel bei dem Thema McPlant oder generell McDonald's, da hast du das Unternehmen, die schwimmt halt mit beim Thema KI zum Beispiel, weil die müssen auch die Prozesse ändern. Beim Thema Bitcoin aber nicht. Somit ist das für mich wieder eher eine Asset-Klasse, wo ich noch zusätzlich rein tue, damit ich halt einfach mit dabei bin. Ohne dass jemals Und ich weiß, dass es ein Spekulationsobjekt ist, weil dahinter ist jetzt kein physischer Wert, den ich angreifen kann, den ich im Spar, im Geschäft sehe oder was auch immer, sondern das ist halt einfach eine digitale, eigentlich eine Krypto, eine Kryptografie-Geschichte, also als 0 und 1 kannst du sagen, die einfach nicht real per se ist, aber halt aufgrund dieser Community, aufgrund dieser Akzeptanz schon so einen Wert hat, einen Gegenwert hat, dass es halt irgendwie einfach dazugehört. Also das ist meine Ansicht. Wie schaut es bei dir da aus?
Ja, sehr ähnlich. Also ich habe es auch in meinem Depot und ich sehe das ähnlich wie du. Es gehört einfach mittlerweile dazu. Die Welt entwickelt sich weiter, es digitalisiert sich immer mehr. Es gehört einfach dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Ich verstehe es, wenn jemand sagt, nein, da möchte ich nicht investieren. Soll so sein, ja. Wobei dieser Trust, und das davon hängt auch der Kryptomarkt oder vor allem Bitcoin stark ab. Dieses Vertrauenslevel muss einfach immer da sein, was es ja auch ist. Und ich glaube, es wird noch sehr, sehr viel passieren in den kommenden Jahren. Also du merkst ja erst, so lange gibt es ja gar nicht. Das ist ja quasi, hätte ja noch nicht einmal die Volljährigkeit Bitcoin in Österreich. Also es ist ja schon sehr spannend zu sehen, wie weit es dann auch treiben kann. Schaut man sich aber die Marktkapitalisierung an und wer da alles schon investiert und so weiter und so fort, dann steigert das schon immer mehr das Level, dass immer mehr auf den Zug aufspringen und diese Verwobenheit einfach mit diesem Kryptomarkt einfach immer mehr da ist. Und ich glaube, das ist halt dann das Entscheidende. Und da geht es einfach schon in die richtige Richtung, das muss man auch sagen. Ich sage aber auch immer gern dazu, es wird auch wieder andere Zeiten kommen. Ich bin ja jetzt doch schon länger auch in Bitcoin investiert. Und da habe ich auch so meine Krypto-Winters schon mitgemacht, wo echt schon das Ganze wieder, ja, quasi totgesagt wurde. Also Tote leben dann doch länger immer. Und ja, so will ich gleich einmal eine Warnung aussprechen, dass das wahrscheinlich in die Richtung irgendwann wiederkommen wird, wo wir uns einfach weit entfernen von einem All-Time-High und das dann wieder eine Zeit lang stehen wird. Das gehört einfach dazu. Die Volatilität ist vielleicht, wird sich dann einmal irgendwann einmal engmaschiger, obwohl diese Volatilität enorm ist. Man kann es eigentlich nicht vergleichen jetzt mit dem Aktienmarkt. Deswegen bin ich auch ein ganz großer Verfechter davon, nicht jetzt mit Kryptowährungen zu starten, wenn ich investiere, sondern ganz klar diese Schiene verfolge, eine Basis zu schaffen mit einem ETF und von mir aus dann eben auch Einzelaktien, wenn man sich mehr dafür interessiert. Und erst dann sich damit auseinandersetzt, in Kryptowährungen zu investieren, weil ehrlicherweise die Volatilität einfach einen ja fertig machen kann. Nicht der Kurs, sondern die Volatilität, weil wenn du dann anfängst, hier zu investieren und du hast innerhalb von 2 Tagen deine, also du kannst echt Pech haben. Du kannst anfangen zu investieren, das kann ja bei Bitcoin passieren. Ich rede jetzt gar nicht von Shitcoins oder so, sondern ich rede jetzt echt von Bitcoin, dass du dir dann so 5-10% nach 2 Tagen Minus hast. Was machst du denn dann als Anfänger? Dann bekommst du wahrscheinlich die Krise. Und deswegen ist so ein Investment auch immer mit Vorsicht zu genießen. Aber aus dem großen Ganzen gesehen ist es eine sehr, sehr spannende Asset-Klasse, die man dann weiter beobachten muss.
Aber weil du gesagt hast, große oder starke Volatilität, damit man nur mal kurz das einordnen. 2017 war der erste große Rallye, da waren wir bei knapp 15.000 Euro. Danach ist es runtergegangen auf, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Euro. Also es war schon ein massiver Abfall. Dann 2021 war das All-Time-High 57.000 Euro. Dann war der Kryptowinter 2022, da sind wir rund auf 16.000. Also das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist ein Wahnsinn, wie das runtergegangen ist. Heute stehen wir bei über 100.000. Also ja. Wenn man in Krypto oder in, sagen wir mal, Bitcoin, weil ich zum Beispiel nur Bitcoin, aber wenn man in Bitcoin investiert, da muss man wirklich davon ausgehen, dass es von heute auf morgen solche extremen Abfälle geben kann. Und es bleibt, ist und bleibt ein Spekulationsobjekt, weil es einfach kein Wert schafft per se, wie ein Unternehmen. Und so wie du gesagt hast, Markus, natürlich, wenn man will, kann man es mit reintun ins Depot, aber ich würde es auch keinem Anfänger empfehlen, weil es einfach so ein starkes Auf und Ab gibt und weil man es halt einfach nicht greifen kann. Und das ist halt für viele auch das Thema, weil wir reden ja immer davon, Finanzbildung oder das Thema Kapital muss aber greifbar sein. Und was kann ich angreifen beim Bitcoin? Nix. Was kann ich angreifen bei Apple? Ja, iPhones zum Beispiel oder die Wearables, also die AirPods oder sonstiges. Und das ist halt ganz was anderes, aber der Zugang ist anders. Auch der Kapitalmarkt ist noch weit weg für viele, obwohl man die Sachen angreifen kann. Und dann ist Bitcoin eigentlich nicht unbedingt der Start ins Unternehmen, also ins Investieren, wäre halt mein Zugang.
Ich sage auch immer, es kann auch immer ein Fluch sein. Also viele kannst du echt vergraulen mit dem Investieren, wenn die dann anfangen und eben auch nicht Bitcoin kaufen, sondern andere Kleincoins, weil sie auch nicht verstehen. Dann kostet dieser Kleincoin halt 0,00 irgendwas, 1, so. Und dann sagt er zu mir, ja, das muss ja nur auf 1 Euro gehen, da muss ich nie wieder arbeiten. Er hat es nicht verstanden. Du musst einfach verstehen, wie das funktioniert. Dann schaust du dir die Marktkapitalisierung an. Würde das 1 Euro betragen, dieser Coin, dann wären wir bei Marktkapitalisierung irgendwo von jenseits Gut und Böse. Da wären wir dann auch schon irgendwo ganz, ganz in einem ganz anderen Regal. Könnte man jetzt natürlich als Gegenargument sagen, ja, bei Bitcoin hätte man das auch 2009, 10 gesagt. Hätte man definitiv, hätte ich auch gesagt, kompletter Schwachsinn, dass das auf 1 Euro geht. Mittlerweile sind es 100.000. Ja, soll so sein. Aber dieser Crypto-Space hat sich etabliert. So, und der Punkt ist jetzt, es kommen laufend wirklich jeden Tag zigtausende Coins auf diesen Markt. Das darf man nicht vergessen. Jeder kann, wenn er sich ein bisschen auskennt, einen Coin erstellen. So schwer ist das jetzt gar nicht. Dass der dann was wird, das ist was anderes. Vor allem, was ist der Hintergrund dieses Coins? Ist es ein Meme-Coin? Ist es ein Spaß-Coin? Hat der irgendeine Funktion tatsächlich oder soll er mal irgendwas machen können? das ist ja, glaube ich, der große Punkt. Und viele versuchen halt jetzt quasi das Bitcoin 2.0 zu finden. Aber halt dieses Spiel zu spielen ist halt sehr gefährlich und sehr teuer. Und das würde ich auch auf jeden Fall niemandem empfehlen. Und deswegen würde ich mich da ganz klar, wenn schon Investments in Kryptowährungen, dann würde ich mich an die Großen einfach halten. Und Bitcoin ist Bitcoin. Deswegen sagen wir oft Bitcoin und nicht jetzt Kryptowährung oder andere wie Ethereum oder Solana. Es gibt tatsächlich noch viele große andere mittlerweile, auch etablierte. Also gerade wenn ich an Solana denke, das ist ja schon ein sehr etablierter Coin. Muss man aber auch immer verstehen. Da habe ich auch schon mal die Aussage gehört bei Solana. Ja, aber stellen wir uns vor, Solana steigt da mal auf 100.000, deswegen kaufe ich Solana. Sag ich so, ja, okay. Dann hast du es halt auch nicht verstanden, weil Solana auf 100.000 würde, das müsste ich mir jetzt nachschauen, aber Solana auf 100.000 ist de facto unmöglich, weil wenn man sich jetzt die Marktkapitalisierung von Solana ansieht, dann wird man relativ schnell feststellen, dass, bitte jetzt nicht festnageln, aber ich bilde mir ein, ungefähr das 10, 20, 30-fache, in dem Bereich bewegen wir uns, müsste Solana steigen, dass es auf dem Level von Bitcoin ungefähr wäre. Ja, aber wir reden ja jetzt von 100.000 bei einem Solana-Kurs von, ich weiß nicht, 200 Euro vielleicht. Oder wenn überhaupt 150, glaube ich. So, das ist ja de facto eine nicht Verzehnfachung, Verzwanzig- oder Verdreißigfachung. Da reden wir von einer Verzigzigfachung. Unmöglich. Also da würden wir wahrscheinlich sogar Gold überholen oder keine Ahnung was. Das ist unrealistisch. Man muss halt verstehen, welchen Bereich man sich hier bewegt, wenn man wo investiert. Und das ist auch ganz wichtig. Das gilt eben auch für Aktien. Penny Stocks kannst du das halt sehr gut umschlagen, wenn du einen Penny Stock kaufst. Und ich höre immer nur diese Summe. Sagen ja auch Leute, eine Berkshire Hathaway, 600.000 ist krass. Ja, natürlich ist die Summe krass. Und du wirst, die absolute Mehrheit wird sich nie eine Berkshire Hathaway A-Aktie kaufen können. Aber das heißt ja nicht, dass sie im Verhältnis jetzt zu einer Aktie, die 100 Euro kostet, einfach viel, viel teurer ist. Nein, im Gegenteil. Das hat ja gar nichts damit zu tun, ne? Und ich glaube, das verstehen einfach viele Leute nicht. Also, sie verstehen es schon, aber sie müssen erstmal reinkommen in diese Thematik, das Grundbasisfinanzwissen verstehen. Und wenn sie da mal dabei sind, dann werden sie eh relativ schnell draufkommen. Nur um das abzuschließen, viele starten halt relativ schnell mit dem Kryptomarkt und sehen halt irgendwelche 0,00 Coins und möchten dann halt da schnell investieren. Und das geht halt sehr oft in die Hose.
Sehr, sehr oft. Und noch ganz kurz was zum Thema Bitcoin. Wenn ihr jetzt echt sagt, ihr wollt jetzt Bitcoin kaufen, dann bitte schaut, dass ihr einen seriösen Online-Broker nehmt oder einen seriösen Bitcoin- oder Krypto-Broker. Weil es natürlich, wenn Bitcoin steigt, dann kommen so viele neue Coins, wie der Marco schon gesagt hat, und so viele Scam-Geschichten rauf. Also bitte nutzt entweder von mir aus, also am besten, also ich persönlich nutze die in Österreich ansässigen via Bitpanda, via 21 Bitcoin, wie Coinfinity, weil die erstens die Steuern automatisch abführen und zweitens du einfach eher sicher sein kannst, dass die in Österreich reguliert sind und seriös sind. Also bitte kümmert euch um das, bevor ihr mit dem startet, schaut euch den Broker an, weil sonst kann es sein, dass ihr irgendwo in einen Scam reinkommt und dann ist die Kohle sowieso weg. Dann habt ihr niemals Bitcoin oder sonstiges gekauft, sondern irgendwelche Produkte, die es gar nicht gibt vielleicht. Also ganz, ganz wichtig zum Abschluss von dem Bitcoin-Thema noch. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon viel über das Thema Bitcoin geredet. Jetzt gehen wir mal weiter. Es gibt eine neue Studie von der WU Wien und zwar, die besagt, dass Österreich falsch spart. Ich meine, das wissen wir. Ne? Österreich spart, ist Land der Sparbuchspar und verliert dadurch Kohle. Nach wie vor ist die Sparquote in Österreich traditionell hoch. Das heißt, das meiste wird aufs klassische Sparbuchkonto etc. mit Realzinsverlust und Nullzinsen oder Negativzinsen sogar vielleicht, ist jetzt aktuell bei Österreich nicht so der Fall, aber in anderen Ländern wird schon wieder angedacht. Also es ist nach wie vor der Österreicher, die Österreicherin, die sparen brav, aber sie verlieren dadurch auch einen Haufen Kaufkraft. Markus, das ist ein Problem. Was machen wir dagegen?
Wir machen seit 5 Jahren was dagegen, aber es ist halt ein schleichender Prozess, ehrlicherweise, muss man dazu sagen. Und wenn du dir halt dann die Studie im Detail anschaust, stellst halt relativ schnell fest, ja, du hast so wie so ein, wenn du einen Fluss hättest und dann hast du so ein kleines Bachlein und das kleine Bachlein fließt in die richtige Richtung quasi und der Fluss fließt halt weiter runter. Und so könnte man das ungefähr umschlagsmäßig sagen, wenn man überlegt, wie viele Leute, also nicht wie viele Leute, sondern wie viel Geld auf den Sparbüchern weiterhin gehortet werden. Auch wenn jetzt die ÖMB dazu sagt, dass schon einiges wieder abfließt in Investitionen halt. Also das heißt, Leute investieren wirklich in den Kapitalmarkt. Also 3 Milliarden sind abgeflossen, ne? Und das ist halt, ist eine staatliche Summe, brauchen wir nicht drüber sprechen. Auf der anderen Seite halt, wenn du halt 340, 338 Milliarden auf den Konten rumliegen hast, dann wird's halt traurig, weil so wie du richtig gesagt hast, also du bekommst entweder gar nichts oder sehr wenig nur darauf und du bist de facto Österreich, wir haben es fast in jedem Podcast dabei, hat eine der höchsten Inflationen in der EU. Mittlerweile sind wir bei 3,3. Und 3,3, wenn du dann hier 338 Milliarden hast, bei 3,3%, die nicht verzinst sind oder nur sehr schwache, dann hast du einen immensen Kaufkraftverlust. Und ja, aber die Leute in Österreich, die bleiben sehr konservativ, haben vielleicht da auch einen Großteil ihres Notgroschens liegen, das ist einfach so. Da wir, also eine gewisse Summe wirst du hier nie wegbekommen, was auch irgendwo verständlich ist. Aber das Gap ist einfach zu hoch. Also diese Summe ist einfach viel, viel zu hoch für so ein Land wie Österreich, ein kleines Land. Das hat sich zwar über Generationen entwickelt, dieser Sparmodus, was uns ja auch gewissermaßen diesen Wohlstand gebracht hat. Früher konnte man tatsächlich noch mit Sparen sich etwas aufbauen. Mittlerweile ist es dann doch nicht mehr in dem Ausmaß möglich, wie es ist.
Das Problem ist halt bei vielen, diese Inflation sieht man ja nicht sofort am Konto. Es ist ja nichts, was irgendwie, wenn man sagt 3,3% Inflation, das heißt ja nicht, dass ich im Jahr dann 3,3% abgezogen kriege vom Konto. Ne? Aber wenn ich jetzt dann gegenrechne mit von mir ist 1% durchschnittlichen Zinsen, dann bleiben über 2% Verlust. Das heißt, realer Verlust, du kriegst zwar Zinsen, aber verlierst eigentlich Kaufkraft. Ne? Und ich habe da mal so durchgerechnet, mangels der niedrigen Zinsen und eben dieser höheren Inflation in Österreich, also bei den 3%, verliert Österreich so circa 10 Milliarden an Kaufkraft pro Jahr. 10 Milliarden. So, 2022 waren es wahrscheinlich 20 oder 30 Milliarden, weil du mal 7% oder 8% oder sogar 10% Inflation gehabt, ne? Das heißt, wir haben in den letzten paar Jahren haben wir wahrscheinlich fast 50 Milliarden an Kaufkraft verloren. Gut, jetzt haben wir vorher gesagt, so 338, 340 Milliarden sind auf österreichischen Sparkonten, im Bargeld und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt im Gegenzug das investieren würden, was natürlich unrealistisch ist, weil es nicht alles investiert werden wird, dann könnten wir aber trotzdem jährlich um die 30 Milliarden Euro an Rendite machen, weil halt der Kapitalmarkt zum Durchschnitt bei 7% rentiert, die letzten Jahre sogar über 10%, und das wäre echt der Wahnsinn. Nur, das sind halt wieder so Milchmädchenrechnungen, die man halt einfach so aufstellt. Aber es wäre so viel Potenzial da. Aber wir tun es einfach nicht. Und das ist halt leider ein Problem. Und so werden wir halt einfach immer ärmer. Also, die größte Bevölkerungsschicht, sage ich mal. Ja, was kannst du dagegen tun? Einfach mit Investieren starten. Das ist das Einzige, was hilft. Weil, alles andere ist, wie gesagt, am Sparbuch liegen lassen. Das verbrennt einfach. Still und heimlich, still und leise. Aber man muss was dagegen tun. Und eben diese Studie von der Professor Bettina Fuhrmann von der WU Wien hat sie durchgeführt und sie 1000 Personen befragt, zwischen 18 bis 92 Jahre, also wirklich auch ältere Semester dabei. Und was ist jetzt der Grund, was sie da gesucht haben? Also grundsätzlich dürfte bei dieser Studie eben rauskommen sein, dass die Inflation, Kaufkraft, Diversifikation, also die Streuung, grundsätzlich ja verstanden wird. Aber es fehlt halt die Praxis, weil die Leute kommen nicht ins Tun. Und wir beide wissen ganz genau, Markus, wenn man nicht startet, dann schiebt man es vielleicht ewig und noch länger aus. Und wissen wir beide alles?
Nein, wir wissen natürlich nicht alles.
Aber müssen wir auch nicht.
In den Köpfen einfach verankert ist, und das ist das Problem, diese Ängste dazu zu starten, ich kann das eigentlich nicht selber machen. Ich brauche dazu wen, ich schiebe es aber raus, weil eigentlich interessiert es mich ja auch nicht. Und ja, und dann die Vorsorge ist eh noch weiter weg. Oder irgendwer macht mir das dann schon. Oder lassen wir es am Sparbuch, bevor wir es komplett verlieren. Da gibt es genug Ansätze oder falsche Einstellungen dazu. Kann ich irgendwo alles noch irgendwo nachvollziehen, wenn dir eben dieses finanzielle Basiswissen fehlt. Aber auch selbst wenn du das hast, haben wir dann auch schon oft festgestellt, dieses in die Praxis kommen ist dann nochmal ein anderes Level. Dieses wirklich sich drüber trauen, jetzt zu sagen, ich öffne meinen ersten kleinen ETF-Sparplan. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wenn die das dann mal machen, und das habe ich ja jetzt schon so oft erlebt in meinem Umfeld generell, wo ich denen dann ja, ein bisschen was erzählt darüber habe und jetzt die auch schon teilweise seit Jahren investieren sind, wie happy die jetzt sind, dass sie das machen. Jeder hat sein Notgroschen, alles legitim, aber es zeigt einfach, diese Vorsorge ist so wichtig und auch mal vielleicht sich etwas gönnen zu können, so kleine Geschenke oder auch mal wirklich auch Reisen damit zu finanzieren, was auch immer, das hängt immer dann davon ab, aber wichtig ist zu starten, ein bisschen freier atmen zu können finanziell. Ich glaube, das ist viel wichtiger und auch dieses Problem zu beseitigen, weil viele haben es ja wirklich im Kopf. Ich bin davon überzeugt, dass sehr, sehr viele, weil die Studie zeigt das ja wunderbar, viele sagen ja das Richtige, sie tun es aber nicht. Und was heißt das am Ende? Sie schieben es nicht nur vor sich her, sondern sie haben es einfach dauernd im Kopf, aber sie trauen sich nicht drüber. Und das ist halt ein riesen Problem.
Und sie verlieren einen Haufen Zeit, ne? Weil jedes Jahr, was da nicht startest, das ist hinten raus dann einfach weniger Rendite, ne?
Ja, das ist ja das Hauptproblem, dass du das halt nicht nur jetzt nicht startest, sondern jedes Jahr, was du verlierst, ist einfach, das verlierst du hinten raus komplett. Diese Thematik Zinseszins zum Beispiel, die kannst du halt nicht so ausschöpfen dann, wie du das vielleicht machen könntest, wenn du dich schon früher getraut hättest drüber, ja. Oder du müsstest das halt dann wieder mit höheren Summen ein bisschen gerade biegen, aber das ist ja halt auch nicht so einfach. Und ich glaube, die Studie zeigt jetzt da nichts Weltneues, aber sie zeigt halt einfach wieder mal, auch im letzten Podcast haben wir drüber geredet, Finanzminister und Börsechef, das hat mich jetzt vielleicht ein bisschen schockiert, aber es hat mich nicht überrascht. Und dasselbe ist bei dieser Studie auch. Es könnte mich vielleicht ein bisschen schockieren, aber es überrascht mich eigentlich überhaupt nicht. Es einzementiert eigentlich nur das, was wir eigentlich wissen. Der große Knackpunkt ist, wie man es halt verbessern kann. Jetzt haben wir quasi so einen Bach entwickelt, was ich vorher gesagt habe, diese Metapher. Es gibt jetzt immer mehr, die damit starten. Was ich sehr positiv finde, ist, dass es, glaube ich, gerade bei jungen Leuten in diese Tendenz geht, weil die einfach diese konservative Einstellung auch zu Finanzen nicht mehr haben. Da ist wieder eher das Problem, dass die zu konsumlastig vielleicht sind. Das heißt, da gibt es sowohl zwei Ecken. Das ist eine sehr konsumlastige Generation, auf der anderen Seite die sehr digital affin ist, die sehr stark mit dem Kapitalmarkt auch initiiert ist, auch bei Neobrokern oder eben beim Krypto sehr schnell drinnen ist, ist eben ein Fluch und ein Segen zugleich. Und ich glaube, spannend zu sehen, wo wir uns dahin bewegen. Ich bin überzeugt davon, dass wir trotzdem in die richtige Richtung gehen. Also es ist ein kleines Pflänzchen quasi, aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir uns da in die richtige Richtung bewegen, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre jetzt.
Ich glaube, bin ja auch voll dabei. Und was da auch spannend ist, in dieser Studie haben sie auch gefragt, Fehlannahmen und Mindset-Probleme, was die Leute haben. Also viele glauben nach wie vor, also 44% laut dieser Studie, glauben, dass man mit kleinen Beträgen nicht investieren kann, dass es sich nicht lohnt. Aber es ist ja kompletter Blödsinn, weil heute kann man schon mit 1 Euro starten, also bei verschiedenen Brokern. Natürlich ist 1 Euro nicht viel, aber es geht einfach mal um das Thema, ich kann starten ich habe die Möglichkeit, so klein wie möglich zu starten, und das kann ich immer dann erhöhen. Und um das einfach zu widerlegen, ein Beispiel rechnen, nehmen wir an, 50 Euro bei 7% Rendite für 30 Jahre, da kommen knapp 60.000 raus. Und wer jetzt sagt, das ist zu wenig Geld, das ist ein Blödsinn, das ist, mit dem kann ich nicht leben, den kann ich auch nicht helfen, weil eingezahlt hat man nämlich nur 18.000. Und das wäre wahrscheinlich genau der Wert oder der Betrag, der dann am Sparbuch noch 30 Jahre oben wäre, ne? Vielleicht 100 Euro mehr oder 500, ne? Aber niemals 60.000. Und das ist halt der Knackpunkt. Man kann mit kleinen Beträgen starten und es lohnt sich, jeder Euro, den man investiert, den man übrig hat, der was nicht zum Leben notwendig ist, ne? Wenn der investiert wird, wird sich der in ein paar Jahren vielleicht verdoppeln, verdreifachen. Und das ist halt der Sinn davon, ne? Dass man halt einfach langfristig am weltweiten Markt mitpartizipiert und das mit kleinen Beträgen. Also jeder, der sagt, kleine Beträge, das zahlt sich nicht aus, ist der redet am Blödsinn. Weil wir wissen es ja selber, wir haben auch Sparpläne laufen, kleine Beträge und dann immer mal wieder größere. Also, und wir haben auch mit kleinen Beträgen angefangen. Das ist halt das, was einfach man verstehen muss. Jeder Euro, den man investiert, der macht dann langfristig wahrscheinlich Sinn.
Ja, und es sind immer dieselben Blockaden im Kopf. Also es sind immer dieselben 3, 4 Ansichten, die es gibt. Die werden dann auch weiter von Generation zu Generation weiter erzählt sozusagen unter dem Deckmantel der Unwissenheit quasi. Aber viele wissen es auch nicht besser und erzählen es halt einfach weiter, weil es im Umkreis vielleicht auch keinen gibt, der hier irgendwie investiert. Und dementsprechend das relativ schwierig ist. Aber jetzt hast du eben, wie du es auch richtig beschrieben hast, du hast Broker, da kannst du ab 1 Euro investieren. da geht's nicht um den besagten Euro, da geht's einfach mal darum, in diese Praxis zu kommen. Also bei aller Liebe, aber ein Euro kann jetzt keinem wehtun, dass man sagt, okay, man schaut sich das mal wirklich auf kleinster Ebene an, wie es sich verhält dann, ne? Was aus diesen 1 Euro worden ist. Und wenn aus den 1 Euro 1,10 Euro worden ist, bist du jetzt nicht reicher, aber du merkst, es ist um 10% gestiegen übers Jahr. Haben wir das ein Jahr angeschaut und okay, es scheint ganz gut zu gehen. Ich versuche jetzt mal einen Sparplan zu aktivieren mit einer höheren Summe. Das kann man sich anschauen. Also ich weiß jetzt nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass wir auch immer mehr Leute erreichen und dementsprechend in diese Richtung gehen, dass viele sich schon denken, okay, dass wir ein bisschen auch so einen Anhaltspunkt sind, wo man sagt,
das klingt doch nicht so schwer.
So verkehrt kann es ja jetzt auch nicht sein. Schauen wir uns das mal an. Ja. Also wir erreichen ja doch viele Leute und ich hoffe ja schon, dass wir da in einer sehr positiven Dunkelziffer, von dem wir nie was hören oder nie was sehen, die wir nie kennenlernen werden, in diese Richtung gehen, weil sie sich einfach mal sagen, gerade jetzt im Hochsommer, vielleicht irgendwo auf Urlaub sind und sagen, jetzt schaue ich mir doch mal einen Podcast an oder ich suche mir jetzt doch mal irgendwas über Finanzen aus Österreich, einen Podcast und kommen dann zu uns und hören sich das an. Und falls du auch jetzt so einer bist, der da gerade zuhört und nicht weiß, soll ich nicht, also wirklich, kann es nur ans Herz legen, dann in die Praxis zu kommen, mit Kleinstbeträgen zu starten, sich diesen Wohlfühlfaktor zu erarbeiten und dann mit einem für sich persönlich ja machbaren Sparplan im Monat das kontinuierlich durchzuziehen. Und klar, ehrlicherweise, umso jünger man ist, umso effektiver und umso besser ist es. Bedeutet aber nicht, dass man jetzt nicht mit 30, 40, 45, 50, dass man das dann gar keinen Sinn mehr macht, ist ein kompletter Schwachsinn.
Und was ich da wieder sehe in der Studie, das ist auch erschreckend. Eigentlich 60% glauben immer noch, dass man jahrelange Börsenerfahrung braucht, was ja auch kompletter Blödsinn ist, weil so leicht wie heute war es noch nie. Die Basics reichen, wenn man weiß, was ein ETF ist und ein Fonds, wenn man weiß, was ein Sparplan ist, wenn man weiß, was ein bisschen Digitalisierung ist und wie man das automatisieren kann und ein bisschen recherchiert, dann weiß man, dass man keine jahrelange Börsenerfahrung braucht. Natürlich, wenn man Einzelpicks macht, wenn man wirklich traden will oder sonstiges, da braucht man Erfahrung, das ist vollkommen klar. Aber für einen einfachen Sparplan braucht man fast nichts, weil am Ende des Tages, der, was zur Bank geht oder zum Versicherer und sich irgendein Produkt verkaufen lässt, der hat sowieso null Ahnung teilweise, lässt sich das da aufschwatzen oft. Dann ist es ja nicht verkehrt, wenn man ein bisschen eine Ahnung hat und dann erstens einmal beim Bankberater, beim Versicherer sagen kann, okay, das gefällt mir nicht, das ist mir zu teuer, es gibt ja andere Sachen, dass man da ein bisschen flexibler ist und ein bisschen mehr für sich rausholt. Aber am Ende des Tages ist es dein Geld, was du da investierst und deine Zukunft. Somit ist es eher wichtig, dass du dir ein bisschen darum kümmerst. Es muss nicht alles sein. Wir wissen auch nicht alles und wir werden auch nie alles wissen. Trotzdem reicht es so, dass wir gute Rendite machen und das ziemlich automatisch. Und das ist halt das Spannende dran. Und 41% glauben immer noch, dass Aktien Glücksspiel sind. Und das ist natürlich auch falsch, weil natürlich, wenn man Penny Stocks kauft, mit dem, was wir vorher schon geredet haben, oder irgendwelche Crypto-Coins und hofft, dass es von 1 Cent auf 1 Euro geht, dass man nie mehr hackeln gehen braucht, das ist ein Unterschied. Das ist aber reine Spekulation und das ist Glücksspiel. Ja, voll. Da kann ich auch ins Casino gehen, ist genau das Gleiche. Aber investieren ist ein kompletter Unterschied, weil da investiere ich ja in die Weltwirtschaft, in Unternehmen, die Produkte produzieren, die weltweit Produkte verkaufen, wo du wahrscheinlich auch also ich habe ja oft schon in gewissen Vorträgen oder bei der Keynote teilweise, da zeige ich auf, schau, mit wie vielen Unternehmen du pro Tag in Kontakt kommst, nur nach dem Aufstehen oder sobald du in die Arbeit fährst, bist du schon mal schon mit 5 oder 10 Unternehmen in Kontakt, die du investieren könntest, wo du bei jedem Liter Sprit mitverdienst, bei jedem iPhone, bei jeder Stromminute, kannst du eigentlich sagen, überall mitverdienen kannst. Und das ist auch das Spannende dran. Und das ist investieren und nicht spekulieren, weil wir kaufen ja, um langfristig zu halten und nicht unbedingt nur wegen einem Kurs, sondern weil wir einfach daran glauben, dass die Wirtschaft weiterhin wächst. Und wir sehen es ja. Und natürlich gibt es Ups and Downs und das gibt es immer und wird es ja immer geben. Aber am Ende des Tages wirst du vermutlich, wenn du es am Sparbuch liegen lässt, weit weniger damit machen können, als wenn du mit dem Investieren startest. Also das ist so nochmal mein Zugang.
Ja, und das ist halt der, was ist das Fazit? Finanzbildung ist der Schlüssel zum Erfolg, ne?
Genau. Das ist so, wird da immer so sein. Und natürlich gibt es verschiedene Einflussfaktoren, wie das Haushaltseinkommen. Aber dafür muss man sich ja trotzdem einmal hinsetzen und einmal die Finanzen ordnen. aber trotzdem mit 1 oder 10 Euro im Monat, also bei aller Liebe, das sollte sich in den meisten Fällen ausgehen. Also da sollte man auf jeden Fall was haben. Ja, Markus, wir sind eigentlich ziemlich am Ende. Ich glaube, wir sind schon sehr weit fortgeschritten mit der Zeit. Ich glaube, die Community-Fragen lassen wir heute aus. Wir werden die beim nächsten Mal wieder reinschreiben oder reinsprechen oder beantworten sozusagen. Also schickt uns gerne wieder Fragen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über 5-Sterne-Bewertung. Also wir freuen uns extrem drüber. Also bitte gleich mal 5 Sterne bewerten beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und Markus, herzlichen Dank für deine Zeit. War wieder sehr, sehr spannend. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Ja, vielen, vielen Dank. War eine sehr spannende Folge und ich kann mich nur anschließen, auch gerne kommentieren unter die Folge. Es waren ja auch mal wieder ein Thema wie die Bitcoins oder auch die Studie. Was sagt ihr zu eurem Umfeld? Kriegt ihr das genauso mit? Wie oft hört ihr solche Aussagen wie investieren ist ein Glücksspiel etc.? Es kommt ja doch noch mal öfter vor, als man glaubt eigentlich. Und ja, schildert uns eure Eindrücke. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.